Wir haben als Gast jetzt den Herrn Neumar bei uns, Uwe Neumar, mit einem Buch, das bei C.H. Beck erschienen ist, Das Schloss der Schriftsteller. Da könnte man ja meinen, das ist eine sehr idyllische Angelegenheit. Das ist ein Roman oder eine Beschreibung oder ein Buch, wo man sich zurücklehnen kann. Und dann sieht man aber, ja, es handelt sich um Nürnberg 1946. Also Nürnberg in den Tagen der Kriegsverbrecherprozesse, ein Treffen am Abgrund. Ja, und schon werden wir wieder aufgefangen von diesem idyllisch aussehenden Schloss unten. Es ist eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Der Krieg ist zu Ende. Die Alliierten führen einen Prozess gegen die Eliten des Nationalsozialismus, die sich noch nicht selbst entleibt haben. Der Göring wird sich ja dann noch kurz vor der Vollstreckung seines Urteils selbst ermorden. Ja, und es ist eine Zeit, wenn man drum rumschaut, Nürnberg ist eigentlich, liegt in Trümmern. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Buch gelesen und ich fand, das ist ja, als ob das irgendwie eine fremde Welt wäre, dieses Schloss. Also Sie werden uns davon erzählen, es wird um Leute gehen, die dieses Schloss bewohnen, nämlich die Schriftsteller. Ja, und jetzt muss ich Ihnen aber erstmal noch den Herrn Neumar vorstellen. Sie haben in Tübingen und in Pisa studiert, sind Romanist, wie man, ja, darf, kann man das so sagen, ist das die richtige Bezeichnung tatsächlich noch, ja. Sie haben oder Sie arbeiten als Literaturagent, also von daher sehr interessant, ein Autor, der selber auch Agent ist. Sie haben die Frau Albright vertreten, habe ich gesehen, die ehemalige oder Ex-US-Außenministerin, den Enkel von Nelson Mandela und den Enkel von Mahatma Gandhi. Also der Mann hat die Welt getroffen. Ja, und Sie haben öfters schon Biografien geschrieben über den Cervantes, über Cesare Borgia, das ist nicht der Papst, sondern der Sohn des Papstes, oder? Ja, genau. Über Georg Friedrich Händel und Benvenuto Cellini. Ja, und jetzt dieses Buch über die Schriftsteller in Nürnberg. Was würden Sie oder was hat Sie dazu veranlasst aus dieser Sicht? Ich denke, das ist ja eine Sicht, die noch nie jemand auf diesen Prozess gehabt hat oder zumindest nicht publiziert hat. Wie sind Sie da auf dieses Thema so gekommen?
Tatsächlich hängt das auch mit meiner Tätigkeit als Literaturagent zusammen. Ich muss dazu sagen, hin und wieder unterrichte ich auch kreatives Schreiben. Und neben dem Schloss sind die Fabrikgebäude und da gibt es auch eine Kunstakademie, die das Unternehmen Faber-Castell leitet. Und da wird unter anderem auch kreatives Schreiben unterrichtet. Und ich war da als Dozent für kreatives Schreiben tätig und da sagte der Leiter der Akademie eher beiläufig, ja, da drüben im Schloss waren ja 1945 John Dos Passos, Erika Mann, Erich Kästner, Willy Brandt als Korrespondent. Und sie sagten gerade, ich bin Literaturagent, tatsächlich vertrete ich den Nachlass von John Dos Passos. Und ja, ich hatte keine Ahnung, dass er dann 1945 in Nürnberg war. Also das war mir völlig unbekannt. Und ich begann zu recherchieren. Sie sagten es schon, ich schreibe hin und wieder selbst Bücher. Und ich fand, das ist eine einmalige Konstellation, weil es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man sagt, dass damals Weltgeschichte auf Weltliteratur traf. Also Sie müssen sich vorstellen, da waren Schriftstellerinnen und Schriftsteller, da waren teilweise über 300 Journalistinnen und Journalisten. Und weil der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ein welthistorisches Ereignis war, schickten die Redaktionen aus den USA, aus Moskau, aus Rio de Janeiro ihre berühmtesten Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und deshalb kam es da 1945-46 im Schloss zu dieser unglaublichen Zusammenkunft. Also da, Sie müssen sich vorstellen, da war der junge Willy Brandt, der damals Korrespondent für die skandinavische Arbeiterpresse war. Kein Mensch kannte ihn damals. Und er lief da auf den Fluren des Schlosses Markus Wolf über den Weg. Der Mann, der ihn später über die Kanzleraffäre Günther Guillaume stürzen wird. Und diese Geschichten, diese Begegnungen spielten dort vor Ort statt. Sie sehen das Schloss jetzt hier in einem sehr schönen Zustand. 1945 war es alles andere als schön. Es war zwar nicht zerstört, aber Die Korrespondentinnen und Korrespondenten schliefen dort auf Feldbetten zu zehnt in einem Zimmer. Es gab zwei Toiletten im Schloss. Sie können sich vorstellen, es war eigentlich eine WG. Und
ich habe an eine Jugendherberge gedacht, genau, wie Sie das geschildert genau haben, wo man genau sich dann vorstellt, als ausgerechnet Kästner und Willy Brandt in einer Jugendherberge in ja ein und demselben Zimmer. Aber das sind einfach die Nachkriegs, das ist die Nachkriegssituation. Und das heißt, hier das Schloss, das hat diese Bombardements auf Nürnberg einfach überlebt und überstanden, genau, einigermaßen, deswegen man gesagt hat, wir quartieren die internationalen Beobachter des Prozesses hier ein.
Ganz genau. Also Nürnberg war ja komplett zerbombt und es kamen auf einmal 300 Korrespondentinnen und Korrespondenten nach Nürnberg. Wo bringt man sie unter? Es stand ja unter amerikanischer Hoheit, Franken damals, und die amerikanische Besatzungsbehörde suchte und wurde eben in Stein bei Nürnberg fündig und man setzte die Grafen von Faber-Castell buchstäblich vor die Türe. Die mussten in dieser Zeit da in ihrem Jagdhaus in Dürrenhembach unter kommen. Und das Schloss wurde requiriert, stand unter US-amerikanischer Hoheit. Es war auch ein Schild draußen angebracht, Zutritt für Deutsche verboten. Es galt ja das sogenannte Fraternisierungsverbot, also Deutsche durften das Schloss nicht betreten. Und so wurde dieses Schloss Faber-Castell zum internationalen Presscamp, also zum Presselager der am Prozess beteiligten Korrespondenten.
Ja, und man hat so den Eindruck, das ist ja eigentlich wirklich eine Außensicht gewesen, die mit der die auf diesen Prozess blicken. Was haben Sie denn für einen Eindruck, was hat die am meisten bewegt bei diesem Prozess?
Also es war natürlich die komplette Zerstörung Nürnbergs, war natürlich viele thematisieren das, es war ein Schock. Man muss sich vorstellen, Nürnberg hatte ja einen Namen durch die Reichsparteitage, es galt im Ausland als Nazi-Hochburg. Und dass der Prozess eben in Nürnberg stattfand, hatte natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Es war diese Nazi-Hochburg, so diese Worte verwenden auch die Korrespondenten. Und zum anderen wirkte natürlich der Prozess selbst tatsächlich auf viele Korrespondentinnen und Korrespondenten traumatisierend. Man hatte von den Gräueltaten in den Konzentrationslagern gehört, aber gleich zu Beginn wurde dieser Film Nazi-Konzentrationslager im Gericht gezeigt mit diesen furchtbaren Aufnahmen. Wir kennen sie heute alle aus den Geschichtsbüchern, aber man wusste ja nichts von dieser Dimension. Und es war tatsächlich so, dass einige Korrespondentinnen und Korrespondenten sagten, ich halte es hier nicht aus, ich muss wieder gehen. Also dieser Prozess wirkte wirklich auf einige. Auch Willy Brandt sagte, er war kurz davor wieder abzureisen. Er hielt es nicht mehr aus. Er schreibt darüber in seiner Autobiografie. Und ja, das hat nachdrücklich auf sie gewirkt. Und was mich eben auch interessiert hat in diesem Buch, ich habe versucht zu beschreiben, wie eine derartige Situation auf Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch sprachlich wirkt. Wie drückt man dieses Unaussprechliche aus, was dort eben stattfand in den KZs und worüber man zum ersten Mal im Prozess hörte. Also das war auch ein Anliegen in dem Buch, ja.
Ja, und es ist letztlich ja auch, schimmert es so durch, dass auch immer die Frage im Raum stand, inwieweit ist denn das berechtigt? Inwieweit ist denn das möglich, da einen Prozess zu führen angesichts dieser grauenhaften Verbrechen, die da stattgefunden haben? Und da gibt es ja sehr interessante Ansichten oder sehr interessante Haltungen von den Schriftstellern. Könnten Sie da noch ein paar skizzieren, wie die da drauf schauen?
Ja, letztlich? Also Sie meinen zur Rechtmäßigkeit des Prozesses.
Genau. Was ja dann auch bei uns immer wieder eine Rolle gespielt hat, wo es dann hieß, ist es jetzt eine Siegerjustiz gewesen? Ja. Oder das, als was es ja heute auch gilt, eigentlich als ein ganz wichtiges Element des Völkerrechts, dass man natürlich sagt, heutzutage sind wir Gott sei Dank von der Todesstrafe weg, aber es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, einer der ersten Versuche gewesen, ein solches Staatsverbrechen quasi juristisch aufzuarbeiten.
Genau. Und wie Sie gerade sagen, juristisch war der Prozess ja auch damals schon umstritten. Es war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Vertreter eines verbrecherischen Regimes vor Gericht kamen. Aber nun gibt es ja oder gab es seit der Antike diesen Rechtsgrundsatz nulla pöne sine lege, also keine Strafe ohne Gesetz. Und natürlich, was war einem Reichsminister verboten? Was durfte er machen? Die Juristen vor Ort konnten sich ja auf nichts berufen. Aber der Ankläger Jackson, der US-Ankläger, Hauptankläger Jackson, sagte natürlich zu Recht, dieser Prozess muss eine kathartische Wirkung haben, denn wenn wir sowas durchgehen lassen, dann wird die Menschheit irgendwann untergehen. Und natürlich war vieles, wie soll ich sagen, juristisch nicht astrein. Ich bin kein Jurist, aber es gibt Staatsrechtler, die natürlich berechtigte Kritik an diesem Prozess auch vorbrachten. Aber man ist sich heute natürlich einig in der Bewertung, er war absolut notwendig und dass es ihn gab. Er war ja maßgeblich auch für die Gründung von UNO-Gerichtshöfen etc. Man rekurrierte auf Nürnberg und von daher hat er natürlich eine enorme Wirkung gehabt. Aber unter den Korrespondentinnen und Korrespondenten war er auch umstritten. Also es gab einen australischen Korrespondenten, der sagte, das ist eine Justizshow, ich gehe hier, das ist Siegerjustiz. Andere fanden das natürlich gerecht, was da stattfand. Es wurde sehr kontrovers diskutiert.
Was haben Sie denn für einen Eindruck? Haben die Leute, je nachdem, wo sie herkamen, je nach ihrer politischen Prägung, nach ihrer nationalen Prägung, nach der Prägung der Kulturen, aus der sie kamen, haben die das unterschiedlich bewertet?
Absolut. Also Sie müssen sich vorstellen, im Schloss lebten sowjetische Korrespondenten mit westlichen Korrespondenten zusammen unter einem Dach. Also die Sowjets gingen dann, die wohnten dann etwas später in einem Gebäude vor dem Schloss. Das hing damit zusammen, dass die Politoffiziere natürlich nicht wollten, dass sie mit westlichen Medienvertretern kommunizieren. Natürlich standen gerade die sowjetischen Korrespondenten unter einem enormen Druck. Es war die Zeit Stalins und sie mussten letztlich Stalins Propaganda eben auch wiedergeben. Die Alliierten bzw. die westlichen Medienvertreter, vor allem die Amerikaner und die Engländer, sahen den Prozess auch differenziert. Also ist es zum Beispiel so, dass die Amerikaner kritisieren, dass die Militärs, also vor Gericht waren ja auch die Generäle Keitel, Jodl, die Admiräle Dönitz, Räder. Da gab es in der New York Times eine große Diskussion, ob denn das gerechtfertigt sei, denn diese Militärs, so sagten diese Medienvertreter, hätten ja nichts anderes getan als ihre Pflicht und seien in diesem Sinne ja keine Kriegsverbrecher. Dass die sowjetischen Korrespondenten sowas ganz anders sahen, natürlich wurde die Sowjetunion überfallen von Deutschland, die Amerikaner hatten dieses Problem zumindest nicht mit Deutschen. Also das wurde sehr kontrovers diskutiert und da ging es natürlich auch, die begegneten sich dann doch abends an der Bar und tranken Wodka und Whisky. Da gab es heftige Diskussionen, über die auch berichtet wird und die gerieten sich in die Haare. Aber was ich auch schön fand, es war ja so ein Mikrokosmos Ost und West zusammen und das Schöne oder wie soll ich sagen, menschlich Schöne, was ich mitgenommen habe, ist, es gibt von sowjetischen Korrespondenten da sehr anerkennende Berichte über die amerikanischen Journalisten, wie freundlich die gewesen seien, wie professionell die arbeiten würden und auch andersrum. Also es gab da auch Freundschaften. Eine französische Dolmetscherin bekam ein Kind von einem sowjetischen Korrespondenten dort. Es gab also auch eine Art Völkerannäherung durch dieses Schloss und durch diesen Mikrokosmos in diesem Makrokosmos Nürnberg.
Was halten Sie, oder beziehungsweise was ja wirklich merkwürdig war, dass da den Deutschen, auch den deutschen Berichterstattern gegenüber eine große Distanz da war. Das schaut ja jetzt für mich so aus, das ist ja auch wirklich bei uns im Nachkriegsdeutschland sicher ein großes Problem gewesen, dass man eigentlich unterscheiden muss zwischen denen, die mitgemacht haben und zwischen denen, die eigentlich immer schon gewartet haben. Ich denke, da ist ja in dem Fall der Erich Kästner eine besondere Figur. Können Sie das noch mal ein bisschen skizzieren, welche Rolle er da spielt und welche Haltung er einnimmt?
Genau, also der Erich Kästner war ja ein Autor, der während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland blieb. Er war nie ein Nazi, er hat nie ein positives Wort über die Nazis geschrieben. Auf der anderen Seite ist seine Rolle ja auch ein bisschen ambivalent zu bewerten, denn er war...
Er ist sogar verbrannt worden, glaube ich,
Erich Kästner. Er ist verbrannt worden. Ja. Auf der anderen Seite wollte er immer in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen werden und er hat unter Pseudonym am Drehbuch für den berühmten Film Münchhausen mitgeschrieben, mit Hans Albers. Also das Drehbuch hat Erich Kästner während des Kriegs geschrieben, also er blieb da. Er war dann da, er floh gegen Kriegsende mit einem Filmteam nach Meierhofen in Tirol und da wurde er gesucht, denn Peter de Mendelssohn, der damals für die Amerikaner als Headhunter für die Neue Deutsche Presse unterwegs war, suchte ihn und er holte ihn hier nach München zur Neuen Zeitung, die damals in der Schellingstraße beheimatet war. Und das Großartige, was Kästner damals machte, er wurde Feuilletonchef dieser Neuen Zeitung und das, was er da machte, war damals buchstäblich revolutionär für die Deutschen, denn er gab allen eine Stimme in dieser Zeitung, die vorher verfemt waren, die verboten waren. Da durfte Einstein schreiben, Thomas Mann, Heinrich Mann, diese ganzen Autoren, die verboten waren, die fliehen mussten, ihnen gab er ein Forum. Und er war eben auch einen Tag in Nürnberg im Prozess. Es gibt einen schönen Bericht von ihm, Streiflichter aus Nürnberg. Und er war eben dort auch kurz im Schloss anwesend. Und ja, Erich Kästner war für die Kultur im Nachkriegsdeutschland eine fundamentale Figur, von den Amerikanern an die Neue Zeitung geholt, und das war sehr wichtig. Ja.
Würden Sie sagen, es war ein Fehler, dass man die Deutschen so draußen gehalten hat bei dieser Berichterstattung?
Ja, es änderte sich ja später. Also wenn man von den Nürnberger Prozessen spricht, der Hauptkriegsverbrecherprozess begann ja unmittelbar wenige Monate nach Kriegsende. Und da galt eben dieses Fraternisierungsverbot. Und die deutsche Presse, also es gab die Nachrichtenoffiziere der alliierten Länder, hatten darüber zu bestimmen, wer überhaupt als deutscher Journalist akkreditiert wurde und wer nicht. Und eine freie deutsche Presse in dem Sinn gab es nicht. Ich habe vorher gesagt, dass Willy Brandt im Schloss war, Markus Wolf, die hatten aber Willy Brandt, dem hat man die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, der war Norweger zur damaligen Zeit. Erst viele Jahre später wurde er wieder Deutscher, und Markus Wolf hat den sowjetischen Pass. Und ich muss dazu sagen, dass es viele jüdische Korrespondentinnen und Korrespondenten gaben, die bis vor 1933 in Deutschland lebten, unter anderem Peter de Mendelssohn, und die wirkten natürlich über das Ausland und über ihren Einfluss auf die Pressekommissare der alliierten Länder maßgeblich auf das, was später passierte. Ich sagte es gerade, Peter de Mendelssohn der hat die Welt gegründet in Hamburg, und diese Leute mit ihrem Background, eben auch als gebürtige Deutsche, waren da sehr wichtig.
Und was würden Sie sagen, wie könnte man die Reaktionen letztlich auf die Urteile zusammenfassen? War das aus Sicht der Schriftsteller ein gerechtes Urteil? Hätten Sie sich was anderes erwartet?
Also ganz unterschiedlich. Die sowjetischen Korrespondenten, unter anderem auch Markus Wolf, der ja später DDR-Auslandsgeheimdienstchef wurde, plädierte dafür, dass alle hingerichtet werden. Und es gab ja 12 Todesurteile. Einige wurden ja buchstäblich entlassen, wie Hans Fritzsche. Die Deutschen haben sich dann um sie sozusagen gekümmert. Aber ganz unterschiedlich. Also die einen sagten, es war ein gerechtes Urteil. Andere echauffierten sich. Wie hat man, Speer am Leben lassen können? Die anderen fanden das in Ordnung und hochkontrovers, so wie es heute ja auch noch gesehen wird. Ja.
Herr Neumar, ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich fand es ein insofern auch sehr spannendes Buch, weil ich den Eindruck habe, es ist eigentlich der Blick auf die erste Rezeption des Prozesses, der überhaupt stattfindet, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise letztlich auch bis in unsere heutige Tage nachwirkt. Und ich glaube, es hat ja jetzt wirklich eine große Aktualität, wenn man sich jetzt vorstellt, dass gerade in Frage steht, und kann man eigentlich Putin vor so ein Kriegsverbrechertribunal zerren? Also dann sieht man, dass das ein Thema ist, das damals sicher von daher grundgelegt worden ist, als es die erste Abrechnung eigentlich war im Sinne des Völkerrechts mit einem Staat oder mit einem NS-Regime, das als Terrorregime gilt. Und ich denke, dann darf man gespannt sein, was würden Sie sagen, hat dieser Prozess tatsächlich den Weg eröffnet, um gegen Putin jetzt vorzugehen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, da bin ich überfragt. Also da maße ich mir kein Urteil an. Es ist ja leider so, wir wissen ja alle, es gab auch nach 1945 Angriffskriege, Genozide etc. Und es gibt natürlich die Sicht vieler Staatsrechtler, die auch sagen, es war schön, es war ambitioniert, gebracht hat es nichts. Wie man mit Putin umgehen wird, ich wünsche mir, dass er vor den Gerichtshof kommt. Ob das jemals stattfinden wird, wissen wir nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Problem von Den Haag, dass es nicht wirklich ernst genommen wird, zumindest. Ja. Die sitzen da, aber wenn man die Delinquenten nicht dahin bringt.
Ja, klar, dann wird es schwierig. Also, meine Damen und Herren, ein Buch jedenfalls, das ich sehr bewegend fand. weil es ja da eigentlich in erster Linie Fachliteratur zu diesem Thema gibt, wo man sich dann auch zwar festlesen kann, und das ist natürlich ein spannendes Thema, aber für mich war das eine sehr emotionale Begegnung über das, und zwar einfach aus der Reflexionshaltung, denke ich, heraus, dieser Leute, die das beobachten. Und von daher fand ich, dass das einen ganz einzigartigen Blick eröffnet auf diese, glaube ich, sehr entscheidende Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland einfach wieder zu einem neuen Weg finden wollte, zu einer Demokratie finden wollte und natürlich erst einmal, wie in der Psychoanalyse, auch erst einmal damit fertig werden musste, was ist da eigentlich alles passiert und was hat dazu geführt. Vielen Dank, Herr Neumar, dass Sie zu uns gekommen sind. Applaus